Es dürfte nicht ganz überraschend sein, dass der jetzige Vortrag über Meta handelt, und zwar einfach weitere verschiedene Facetten dieser Qualität. Und ich möchte mit einer persönlichen Erfahrung anfangen. Ich habe vor Jahren ein erstes Mal den Europapark Rust nördlich von Freiburg besucht. Und das war ein Geburtstagsgeschenk für meinen Göttiburg, für meinen Patenjungen. Und für die, die es nicht kennen, der Europapark Rust ist ein Vergnügungspark und dort hat es riesige Achterbahnen, Pferde, Stuntspektakel, eine Eisshow, länderspezifische Bereiche mit Restaurants und Shops, Teiche, Flaniermeilen, ein 4D-Kino, eine Welt der 10.000 Reize. Für Menschen wie mich war es die Gelegenheit, mich auch über vieles zu nerven und alles etwas vor allem kritisch zu sehen. Der Konsum, die Künstlichkeit des Ganzen, der Massenauflauf von Menschen, die Warteschlangen zum Beispiel, alles ist XXXXL in vielen Dingen, so ziemlich das Gegenteil, was Einfachheit bedeuten könnte. Und natürlich hatte ich auch Spaß, Spaß am Kitzel oder am Vergnügen auf den Bahnen und natürlich auch mit Freude, ob der Freude meines Patenjungen. Und dort eben einmal, wir haben so eine Pause gemacht und ich bin dann so sinnierend auf einer Bank gesessen, mitten in diesem Treiben. Da waren Familien unterschiedlichster Herkunft, aufgeregte Kinder, lachende Teenies, die vorbeigezogen sind. Und diesem Moment ist so plötzlich ein Zustand von Herzensgüte entstanden. Ich spürte plötzlich eine wohlwollende Grundhaltung und konnte deshalb das Gute auch einfacher sehen. Eine kindliche Freude an den vielen Bahnen, die Kreativität, die in allem drin ist, die Geduld der Eltern, das den Kindern zu ermöglichen. Und ich war auch, wie wahrscheinlich tiefe berührt, es ging allen, es ist das Glücksstreben der Menschen, die das alles kreiert und die alle dahin ziehen lässt. Und auch wie alle, wie ich auch, suchen so die kleinen Freuden des Lebens. Und eben dort auf der Bank mittendrin habe ich dann so für mich sinniert, ja, das ist die Qualität von Metta, von Herzensgüte. Sie schafft eine offene, wohlwollende innere Atmosphäre und eben auch das Gefühl von Verbundenheit. Und aber eben wichtig, dieser innere Raum ist so groß, dass da auch Kritisches Platz hat. Es geht jetzt nicht, diese andere Seite einfach zu verleugnen, sondern es soll beides Platz haben. Ja, das mal als Einstieg. Jetzt eben zu Metta. Und ein wichtiger Aspekt eben auch nochmal, um das Ganze sehen zu können, dieser geht immer auch darum, dass wir die Wirklichkeit sehen, auch die Wirklichkeit im Europapark Rust. Und dazu ist eben, sind diese vier, von denen wir schon gesprochen haben, diese vier unermesslichen Qualitäten eine große Hilfe, weil die eben auch ein kooperatives Team sind. Da gehört neben Metta auch noch Mitgefühl dazu, da gehört noch Freude dazu und da gehört auch Gelassenheit dazu. Und ich finde eben noch wichtig, da gibt es eine ständige Mitarbeiterin in diesem Team, das ist die Achtsamkeit, das Gewahrsein, das das Ganze auch unterstützt. Und ich finde eben immer auch wieder mit diesem Team kommen wir ganz gut, so gut es geht, auch durch die heutigen Zeiten. Und Buddha hat diese Qualitäten gelehrt, um zu zeigen, immer auch wieder, wie wir uns etwas Lebendigem, dem Leben, zuwenden können. Und das sind eigentlich vier Zuwendungen, die eine heilsame Wirkung haben. Und sie öffnen uns und führen uns in Richtung auch innerer Befreiung. Sie sind insofern Teil der buddhistischen Herz- und Geistschulung, die letztendlich dann zu vollständiger Zufriedenheit und innerer Freiheit führen kann. Und in dieser Schulung, das möchte ich jetzt nochmal erwähnen, üben wir verschiedene Qualitäten und auch Sichtweisen. Und eben wie schon erwähnt, ist das Bild des Vogels mit den zwei Flügeln noch ganz hilfreich. Wir üben die vielen Qualitäten und aber auch Sichtweisen. Wenn wir uns vielleicht vorstellen, eine Schwalbe, die durch den Abendhimmel segelt, kunstvoll, wendig, die ist klar, die braucht unbedingt beide Flügel. Und eben so ist es auch in der Herz-Geist-Schulung. Wir brauchen diese Qualitäten wie Metta, Mitfreude, Mitgefühl auf der einen Seite und dann Gelassenheit, das vierte, das geht schon mehr auch Richtung Weisheit, weil Gelassenheit auch die Bedingungen sieht, die da sind, der dann eben zum anderen Flügel führt, den es auch braucht, um so frei segeln zu können. Und das ist eben die Erkenntnis, das tiefere Verstehen, die Weisheit. Und jetzt diese vier Qualitäten, die werden treffend als Brahma-Viharas bezeichnet in Pali. Und die Etymologie von Brahma-Vihara, die sagt uns, um was es geht, eben dass es unermessliche Qualitäten sind. Brahma, der erste Teil, gehört zu den vedischen, zu den höchsten vedischen Gottheiten. Und Brahma heißt also in einem göttlichen Zustand. Das ist ein schöner, weiter auch sehr angenehmer Zustand. Und wir schaffen auch in unserer Sprache einen derartigen Zusammenhang, wenn wir zum Beispiel sagen, ich fühle mich gerade göttlich wohl. Oder ein köstliches Tiramisu, einfach göttlich. Bei den vier Brahma-Viharas ist es so, dass es kein Essvergnügen ist, das uns zu einem göttlichen Zustand führt. Es ist auch nichts von außen, Materielles, was wir haben oder uns zuführen, sondern es ist ein innerer Zustand, mit dem wir glücklich werden. Also Glück quasi, das wie von innen kommt. Und das finde ich auch eine wichtige Botschaft. Es ist möglich, wir können uns auch aus uns heraus, unabhängig von äußeren Bedingungen, von materiellem, glücklich fühlen. Der zweite Teil, der heißt Vihara und das heißt Verweilstätte, das Zuhause, das ist ein innerer Ort, ein Zuhause, wo wir gerne sind, wo wir uns sicher, entspannt und auch gelöst fühlen können. Und so können wir sagen, Brahma Vihara bedeutet ein göttlicher Ort des Verweilens. Und Jnanaponika Thera meint zu diesem Vihara-Teil, sie werden Verweilungen genannt, weil sie die konstanten Verweilorte des Geistes werden sollten, an denen wir uns zu Hause fühlen. Und ich finde, das ist ein schönes Bild, dass wir uns in Freundlichkeit, in Mitgefühl, in der Freude und auch in der Gelassenheit so richtig wohl und zu Hause fühlen können. Jetzt zu verschiedenen Aspekten von Metta. Zuerst jener von Metta als Freundschaft, weil Metta ist ein Pali-Wort auch und bedeutet eben Freundschaft und ist eigentlich ein ganz gutes Bild immer wieder, um diese Qualität zu beschreiben. Jetzt mal mit den Worten von Thich Nhat Hanh. Ich möchte Ihnen ein äußerst wirksames Mantra vorstellen. Aber nicht auf Tibetisch oder Sanskrit, sondern auf Deutsch. Mein Liebes, ich bin für dich da. Ich vermute, dass wir alle Menschen haben, die wir Freunde und Freundinnen nennen würden. Und ich würde ergänzen, Freundschaft können wir auch mit Tieren leben. Und zum Archetypus der Freundschaft gehört, dass wir uns akzeptiert und verstanden fühlen. Wir sind füreinander da. Dass zwei sich gegenseitig vertrauensvoll und auch wohlwollend zuwenden, dass wir uns sicher und geborgen fühlen in einer freundschaftlichen Beziehung, dass uns etwa das liebevolle Interesse der Freundin gut tut, dass wir einem Freund gegenüber aber auch offen sind für Ratschläge oder auch Kritik, das kann auch Platz haben, Und auch noch ein Aspekt, dass in den Auf und Abs auch freundschaftlicher Beziehungen, aber die Freundschaft tragend bleiben kann, auch in den Auf und Abs. Vielleicht kennen wir eine derartige Freundschaft, wo Aspekte enthalten sind, vielleicht auch diese verschiedenen Aspekte in verschiedenen Freundschaften, die wir kennen. Vielleicht mit einem Wunsch, mit einem anderen Wunsch nochmal dieses Wohlwollen der Freundschaft zum Ausdruck gebracht. Möge es dir, möge es mir gut gehen. Ich finde, manchmal ist es ganz einfach, mögst dir gut gehen. So ein einfacher Wunsch, in dem einfach so alles enthalten ist, was das andere jetzt gerade braucht. Und nochmal etwas anders ausgedrückt, finde ich, das trifft es auch noch gut, den freundschaftlichen Aspekt von Metta und die Einstellung zu allem, sich mit allem anfreunden. Mit inneren Zuständen, mit verschiedensten Menschen. Es ist nicht einfach da, sondern es geht auch um ein Anfreunden. Metta ist auch die Gegenkraft von Abneigung, Aversion und Ablehnung. Eine Gegenkraft, die wir auch gut kennen, und das ist wirklich, wenn man es mal gegenüberstellt, ein ganz anderes Lebensgefühl. Stellen wir uns mal so einen aversiven Geist vor. Gereizt, vorwurfsvoll, ungeduldig, vermeidend, verachtend, geringschätzend, verharmlosend, hassempfindend, sich schuldig fühlend, nur das Unvollkommene sehend. Das alles hat etwas Trennendes und Ausgrenzendes. Und das, wenn wir es jetzt gegenüberstellen, ganz anders als sich mit allem anfreunden, in die Verbundenheit gehen. Und ich finde auch immer wieder seine Heiligkeit, den Dalai Lama, eindrücklich, wie er wirklich alle Wesen als seine guten alten Freunde und Freundinnen betrachtet. Und er beschreibt seine Haltung so: Versuchen wir, das Beste eines jeden Menschen zu erkennen, den anderen im bestmöglichen Licht zu sehen. Diese Einstellung erzeugt sofort ein Gefühl von Nähe, eine Art Zugeneigtheit, eine Verbindung. Ich komme zu einem anderen Aspekt, Metta und Personifizierungen von Metta. Das sind Menschen, die diese Herzensoffenheit leben und auch verkörpern, und sie können uns auch ein gutes Gespür geben, was an menschlichem Potenzial möglich ist und auch in uns selbst drin steckt. Und Pema Chödrön, die amerikanische Nonne in der tibetischen Tradition, die beschreibt unsere Möglichkeiten so: Du beginnst zu entdecken, wie viel Wärme und Freundlichkeit und wie viel Platz es im Herzen gibt. Und das leben quasi diese Personifizierungen. Und es gibt offensichtliche davon Menschen, die liebevolle Güte natürlich ausstrahlen und auch ganzheitlich leben. Zum Beispiel spirituelle Meister, Meisterinnen in allen Traditionen, die Metta verkörpern, Buddha, Jesus, Franz von Assisi, Teresa von Avila, Rumi und viele andere. Heutzutage vielleicht Menschen wie Dipa Ma, seine Heiligkeit der Dalai Lama, Thich Nhat Hanh oder in der christlichen Tradition Mutter Teresa. Und wichtig, ich finde auch ganz viele andere, es gibt andere eindrückliche Menschen, die zum Beispiel im Kleinen durch ihr Engagement und ihre Ausstrahlung andere inspirieren. Wir können auch anderswo derartige, man könnte sagen, Metaperlen finden. Menschen, die sich in Kriegssituationen einsetzen, für den Umweltschutz, für Tiere oder für Randgruppen. Dazu noch einmal ein persönliches Beispiel. Ich musste einmal 3 Wochen im Spital bleiben und war da an einem emotionalen Tiefpunkt und bin dann spätabends mühsamen Schrittes durch einen menschenleeren Korridor des großen Spitals hinunter getrappelt, oder wie man getappelt, wie man dem sagt. Dort habe ich mich so an einer alten Frau vorbeigeschleppt, die da gesessen hat, wirklich in aller Offenheit, und hat einen Kaffee getrunken. Sie war auch Patientin, heiter, gutmütig und zuversichtlich hat sie gewirkt. Sie hat irgendetwas über ihren Kaffee gesagt, das habe ich nicht ganz verstanden. Ich habe auch etwas versucht zu brummeln, so viel, dass das im Moment gerade möglich war, mit dem Bemühen irgendwie das Freundlichsein quasi zurückzugeben, und bin dann so weitergezogen. Und wenn ich jetzt an diese liebenswerte alte Frau denke, bin ich gerade selbst auch wieder berührt, weil das war in dem Moment für mich einfach eine Verkörperung von Metta, von dieser Herzenswärme, auch eine Heiterkeit, die drin ist und mir wirklich, und darum bin ich jetzt auch berührt, mir geholfen hat, diesen emotionalen Tiefpunkt zu überwinden. Und das kann faszinierend sein. Ein Mensch in diesem leeren Korridor, dieser Mensch hatte mit ihrer Ausstrahlung so mir da in dem Moment geholfen. Munindra war ein wichtiger indischer Vipassana-Lehrer, so auch von Fred von Almen, Joseph Goldstein und anderen westlichen Lehrenden, und er ist 2003 gestorben. Und in einem Buch berichten Menschen von ihren Begegnungen mit Munindra, und da möchte ich gerne jetzt einen Teil, einen Text mal vorlesen. Wer auch immer Zeit mit Munindra verbrachte, hat bei ihm eine freundliche und wohlwollende Persönlichkeit festgestellt, die nicht unterschieden hat, wer seiner Zuneigung wert ist und wer nicht. Er ließ sich auf alle ein, unabhängig von Alter, Geschlecht, Klassenzugehörigkeit, Kultur oder anderem. Er konnte es mit jedem und jeder. Es kam ihm nicht darauf an, wer die Person war. Was er Gutes für die eine Person tat, tat er auch für die andere. Es gab Situationen, in denen Munindra von seinen Gastgeberinnen alleine gelassen wurde. Dann versicherte er diesen: Macht euch keine Sorgen um mich, ich habe meine Begleiter. Die Ameisen sind hier, die Moskitos, die Vögel, die Devas, ich bin nie alleine. Munindra verband sich bewusst selbst mit dem kleinsten Insekt und fühlte Zuneigung auch für dieses. Und er hat oft gesagt: Wir sind Teil des ganzen Universums, ich fühle nicht nur mit den menschlichen Wesen eine Affinität, sondern auch mit den Pflanzen und Bäumen. Ich fühle mich freundlich mit ihnen allen. Das ist quasi die bedingungslose Qualität von Metta. Und ich denke, in den heutigen Zeiten von Polarisierung, Hass, Feindseligkeit ist das, diese Qualität, eine dringend benötigte Kraft. Jetzt in einem zweiten Teil möchte ich etwas noch mehr und in anderen Worten auch über die Schulung von Metta, wie es in dieser Tradition auf dieser Art geschieht, erzählen. In der buddhistischen Lehre wird Metta als ein Herz-Geist-Faktor neben anderen betrachtet, und zwar mit folgender Perspektive. All diese Herz-Geist-Faktoren, die sind vergänglich, das heißt, sie entstehen auch und vergehen wieder aufgrund von Bedingungen. Und das ist das, was wir hier versuchen in dieser Herz-Geist-Schulung. Wir versuchen, gute Bedingungen zu schaffen, dass diese Qualität in uns weiter freigelegt, weiter wachsen kann. Jetzt ist es so, ich habe das schon erwähnt, dass ich auch Gewahrsein, Sati, eine wichtige Praxis finde, und das ist eben auch ein unterstützender Faktor, wenn wir so Metta praktizieren. Und das Gewahrsein, das ist ein interessiertes Präsentsein mit der momentanen Erfahrung, und natürlich kann auch in diesem Präsentsein kann die Haltung von Metta mit hineinkommen. Und ich erlebe es auch immer wieder als sehr hilfreich, mich eben auch in der Metapraxis von diesen anderen Qualitäten und zum Beispiel eben auch vom Gewahrsein begleiten zu lassen. Also zum Beispiel jetzt, was es auch helfen kann, Gewahrsein dabei zu haben. Gewahrsein hilft, dass wir ganz feine Antennen entwickeln, auch Metta überhaupt wahrzunehmen. In offensichtlichen oder auch subtilen Ausdrucksformen, wie heute auch im Gruppengespräch gesagt, zum Beispiel zu merken, dass vielleicht eine Leichtigkeit da ist, wenn Metta da ist, oder dass wir im Körper vielleicht eine größere Geschmeidigkeit oder Flexibilität entdecken, dass der Geist vielleicht weiter ist. Also ist ganz wichtig, diese Qualitäten auch in uns Dankgewahrsein immer wieder wahrzunehmen, was quasi das Heilsame, das Gute an dieser Metta-Qualität ist. Gewahrsein kann weiter uns auch immer wieder helfen, uns überhaupt wieder an Metta zu erinnern. Wenn wir zum Beispiel gerade in einem schwierigen Zustand sind und mit Gewahrsein überhaupt erst merken, da hat ja Metta überhaupt keinen Platz, dass wir offener, dass mehr Raum da ist, diesen gerade schwierigen Zustand so wahrzunehmen und überhaupt dran zu denken, was wäre jetzt, wenn Metta in diesem Zustand quasi einen kleinen Platz finden würde. Und dann kann zum Beispiel sein, dass wenn wir gerade so in einem Geist sind, der zum Beispiel voller verurteilender, selbstabwertender Gedanken ist, dass wir im Gewahrsein einen kleinen Dreh durch diese Bewusstheit hineinbringen können und vielleicht nur mal an eine freundliche innere Haltung mal zunächst erinnern können. Mit einem kurzen Impuls, und das wäre dann wohlwollend, okay, der Geist, der kritisiert jetzt gerade wirklich alles, was er so sieht oder wahrnimmt. Und in diesem okay, der tut jetzt gerade das, da ist schon etwas von dieser wohlwollenden Qualität von Metta drin. Und gibt dann vielleicht etwas Raum und Platz, dass der Dreh noch weitergehen kann und wir einfach mal 2, 3, 4 so Metta-Wünsche hineinbringen können und damit auch mehr von dieser Qualität. Und so eben kann Gewahrsein, Achtsamkeit eine hilfreiche Begleiterin sein in dieser Metta-Praxis. Wie auch schon erwähnt, kann diese Art, diese Schulung der Herzensgüte von Metta auf sehr verschiedene Arten geschehen und dass auch die verschiedenen Traditionen, buddhistische und nicht-buddhistische, unterschiedliche sind und ihre Methoden entwickelt haben. Und selbst innerhalb der buddhistischen Tradition gibt es ganz viele verschiedene Methoden. Ich möchte jetzt natürlich die beschreiben, die wir hier üben, einfach um zu sagen, es gibt viele Wege, wie man das schulen kann. Hier ist es so, dass wir die Praxis von Metta brauchen, um zur Sammlung, zu einem ruhevollen Verweilen zu kommen, dass wir es auch brauchen, um eben diese Qualität von Metta zu entwickeln, das ist etwas leicht anderes, dass Metta auch eine Grundlage für eine altruistische Lebenseinstellung sein kann, mit der uns das Wohlergehen aller Lebewesen ein Anliegen ist, und dass Metta auch eine hilfreiche Qualität in der Vipassana-Erkenntnismeditation sein kann. Und diese verschiedenen Gebrauchsarten, die ergänzen sich ganz gut, und die möchte ich nun einzeln etwas vorstellen. Zuerst zu Metta als Sammlungspraxis. In dieser Tradition, in der wir drin sind, da wird von verschiedenen Sammlungsobjekten gesprochen. In den Kommentaren heißt es, dass es eigentlich 40 verschiedene Sammlungsobjekte gibt. Das kann der Atem sein, das können Körperempfindungen sein, das können die Qualitäten von Buddha sein oder eben auch zum Beispiel Metta-Sätze. Wenn wir Sammlung oder ruhevolles Verweilen mit den Metta-Sätzen üben, macht die stetige Ausrichtung auf die Wunschsätze unseren Geist ruhiger, steter, fokussierter, das wird als Gesammelter bezeichnet. Das heißt eben auch, wir sammeln den Geist bei einem Ort, an einem inneren Ort, verweilen dort und lassen anderes los. Möge ich glücklich und zufrieden sein, wir verweilen bei diesem Wunsch und lassen alles andere los. In der Vipassana-Erkenntnismeditation gehen wir anders vor. Wir nehmen jene Erfahrungen, die gerade im Vordergrund sind. Das kann Körperempfindung sein, ein Körperschmerz, ein zufriedener Zustand, Ungeduld, ein Ärger oder ein starkes Verlangen. Was gerade stark da ist, das versuchen wir gewahr zu sein und die ganze Prozesshaftigkeit zum Beispiel dort zu verstehen. Ist ein anderes Vorgehen. Wenn wir jedoch jetzt in diesen Tagen immer wieder zu diesen Wunschsätzen zurückkehren, immer wieder Kontakt mit diesen aufnehmen, dann ist das quasi eine Sammlungspraxis. Und es braucht als Grundlage, es gibt verschiedene Faktoren, die zur Sammlung führen, und zwei grundlegende möchte ich jetzt kurz vorstellen. Die eine dieser grundlegenden Bedingungen, die zu Sammlung führen, ist das kontinuierliche Kontaktaufnehmen mit einer Erfahrung oder mit einem Objekt. Das sind die vielen kleinen Impulse oder Entschlüsse, jetzt mit dem Objekt, jetzt hier mit den Metasätzen oder auch mit der Person in Kontakt zu treten. Und ein bekanntes, für mich immer wieder sehr hilfreiches Bild ist das einer Biene, die unermüdlich wirklich zu jeder einzelnen Blumenblüte hinfliegt. Und dieses Hinfliegen unermüdlich, das wäre quasi immer wieder das Kontaktaufnehmen, das es braucht. Sharon Salzberg hat diese Kontaktaufnahme mit einer Situation verglichen, in der wir einen guten Freund oder unsere beste Freundin in einer großen Menschenmenge erblicken und den Weg zu ihr oder zu ihm suchen. Und es ist die Freude quasi, die uns dorthin trägt. Und ähnlich bei der Herzensgüte-Praxis, die wird leichter, wenn wir uns mit Freude auch zuwenden. Weil wir wissen, das ist eine gute Sache, weil wir mehr und mehr merken, dass das uns auch gut tut, dass wir mit der Person, mit dem, was wir wünschen, mit den heilsamen Absichten einfach immer wieder Kontakt aufnehmen. Die zweite Bedingung, die zur Sammlung führt, ist neben dem in Kontakt treten, das im Kontakt bleiben und verweilen. Und noch einmal die Biene. Also das ist jetzt nicht mehr das zur Blüte gehen, sondern das wäre in der Blüte das Verweilen und sich dort quasi wie die Biene zu nähren. Und dieses Verweilen an einem Ort, das hilft unserem Geist lösen, sammeln, weiten, durchlässiger werden. Und ebenso statt sich hier und da und überall zu zerstreuen, verweilt er an diesem Ort, entspannt sich in einem Objekt und lässt sich da nieder. Und wir kennen das vielleicht, wenn wir eine für uns sehr tolle, interessante Tätigkeit machen, dann können wir uns wahnsinnig hineinversenken, alles andere vergessen, weil wir wirklich nur da sehr freudvoll dabei sind. Etwas von dem ist auch beim Sammeln gemeint. Die Sammlungspraxis bringt hilfreiche Eigenschaften in diese unsere Praxis. Auch schon angesprochen, wir üben einerseits die Hingabe, jetzt das wäre hier an die Metasätze oder an die Person, und auf der anderen Seite das Loslassen. Also wenn wir auf etwas hingehen, müssen wir alles andere loslassen. Und so können wir beides dabei. Bei diesem Einfachen immer wieder zu den Sätzen zurückkehren, ist das, was wir dabei auch üben. Ein Vorteil ist, dass diese Sammlungspraxis unseren Geist eben ruhiger, klarer, geschmeidiger macht und dadurch auch diese Hemmnisse, von denen ich heute Nachmittag gesprochen habe, diese verdrängt. Also ein gesammelter Geist, der da ist weniger Verlangen da, keine Aversion mehr da, der ist ruhiger, der ist nicht schläfrig, der hat keine Zweifel. Also das können wir alles auch mit dieser Metapraxis zu dem kommen. Und wie auch schon gesagt, dass ein eigentlich einfacher, nicht so komplizierter Schlüssel sehr wichtig ist bei der Sammlung, die Kontinuität. einfach das stetige immer wieder dranbleiben, präsent sein, zu den Sätzen zurückkehren, das geduldig wie die Biene immer wieder Kontakt aufnehmen und dann stetig an dem Ort zu verweilen. Das sind alles Bedingungen, die dazu helfen, den Geist ruhiger, weiter und gesammelter zu machen. Sammlung jetzt gerade würde bedeuten, dass wir einfach uns in den Zustand hinein, in dem wir uns gerade befinden, uns einfach da hinein entspannen und sammeln. Einfach einen Moment damit verweilen. Und wenn wir noch Metta dazu wollen, dann wäre das einfach mit einem freundlichen Okay. So fühle ich mich im Moment gerade. Neben der Sammlung geht es natürlich auch darum, die heilsame Qualität von Metta freizusetzen und zu entwickeln. Und wir geben hier beidem eine gleichwertige Bedeutung und eben verstehen Metta als Teil des Trainings der vier Unermesslichen, dass da auch noch Mitgefühl, Freude und Gelassenheit dazugehören. Jetzt nochmal als Erinnerung, wenn wir uns sammeln, dann richten wir uns stetig auf ein Objekt aus, das können verschiedene sein, das wäre jetzt Metta, die Wünsche oder die Sätze. Und es wird gesagt, wenn wir uns so an einem Ort oder bei einem Objekt sammeln, dann entsteht auch der Sammlungsfaktor Freude oder Entzücken. Wenn wir hingegen Metta als heilsame Qualität stärken wollen, dann legen wir mehr Gewicht auf etwas anderes. Zum Beispiel auf den Kontakt mit der Person, uns oder anderen jetzt, dass wir etwas Liebenswertes, eine gute Fähigkeit, irgendetwas Gutes bei dieser Person suchen. Das ist eine Verbindung mit der Qualität von Metta, etwas Gutes zu sehen. Dass wir mit der Bedeutung der Sätze sind, was wir wünschen, da wünschen wir Heilsames, dann sind wir auch in Verbindung mit dem, was wir wünschen, dass wir auch meinen, was wir wünschen. Und hier ist es nicht so wichtig, ob jetzt Freude und Zücken immer mehr zunimmt, wie wenn wir eine Sammlungspraxis machen. Es geht mehr darum, immer wieder die Intentionen und die Haltung von Metta zu stärken. Und da ist eigentlich die Stetigkeit drin, wie es Ingeborg auch schon gesagt hat, einfach immer wieder Samen setzen, wie immer sich die dann entwickeln. Jetzt diese wunderbaren Geisteszustände von Freundlichkeit, Mitgefühl, Freude und Gelassenheit, die haben eigentlich nur einen Nachteil, dass es Zustände sind, die auch wieder vergehen. Sie sind vergänglich, weil sie von Bedingungen abhängig sind. Und für eine radikale, auch dauerhafte, tiefere innere Befreiung brauchen wir dann eben Vipassana. Das wäre dann eine befreiende Einsicht in die Natur unseres Erlebens. Von Buddha wird erzählt, dass er diese Qualitäten, diese vier, unzählige Leben lang als Bodhisattva oder Bodhisattvi geübt hat, bevor er sich dann definitiv befreien könnte. Und ich würde sagen, für uns jetzt, für unser Verständnis oder für mein Verständnis lese ich das so, dass diese Qualitäten einfach sehr weit und sehr tief entwickelt werden können. Und dass eben dadurch, durch dieses tiefe Entwickeln Metta wie so unsere zweite Natur werden kann. Und das heißt, dass Metta immer spontaner entsteht und auch immer natürlicher da ist unter den verschiedensten Bedingungen. Nun noch eine Facette, dass Metta auch die Grundlage einer altruistischen Ausrichtung sein kann. Und da kann es mal interessant sein, dass wir eigentlich zwei Motivationen unterscheiden können, warum wir diese Metta-Praxis hier machen. Die eine Motivation ist, dass Metta als eine Qualität unseres Herzgeistes zu kultivieren, dass das uns zugute kommt, dass unser Geist weiter freundlicher, offener wird, dass wir damit dann auch besser mit den Schwierigkeiten des Lebens umgehen können und zum Beispiel auch freundlicher mit uns selbst werden. Das kann eine Motivation sein. Dann gibt es noch eine andere, das wäre dann eine altruistische, dass wir Metta üben, um mit diesen Qualitäten, mit dieser Herzensoffenheit andere geschickter unterstützen zu können, um in der Kommunikation oder in Begegnungen nicht für uns vor allem, sondern auf diesem Aspekt für andere zufriedenstellender und hilfreicher die Kommunikation gestalten können. Und der Dalai Lama hat das auf seine Art so ausgedrückt, und darin sind jetzt beide Motivationen enthalten. Er hat gesagt, die wirkliche Betreuung eines kranken Menschen beginnt nicht mit kostspieligen Prozeduren, sondern mit dem einfachen Geschenk der Zuneigung und Liebe. In der Heilpraxis ist ein gutes Herz so wertvoll wie eine medizinische Ausbildung, weil es die Quelle des Glücks für sich selbst und andere ist. Die Menschen reagieren auf Freundlichkeit, auch wenn die Medizin unwirksam ist. Das wäre das eine. Und die Kultivierung eines freundlichen Herzens ist wiederum eine Ursache für unsere eigene Gesundheit. Und in dem Sinn hat auch schon der Buddha gesagt, auf das Wohl der ganzen Welt bedacht, durchstrahlt er oder sie oder es die ganze Welt mit einem fühlenden und sorgenden Herz, mit weitem, tiefem, unbeschränktem Geist. Ich denke, das ist eine sehr weitgehende Motivation, auf das Wohl der ganzen Welt bedacht. Semkye, wenn ich das richtig ausspreche, ist das tibetische Wort für eine altruistische Einstellung, die einigen als Bodhicitta bekannt ist. Und Semkye wird vom Dalai Lama als den Geist ausweiten übersetzt. Und Pema Chödrön habe ich vorher schon mal zitiert. Sie beschreibt diese Ausweitung so: Du beginnst zu entdecken, wie viel Wärme und Freundlichkeit und wie viel Platz es in deinem Herzen gibt. Und eben die Grundlage für diese Ausweitung schaffen wir auch mit Metta, dass wir diese Einstellung üben, gleichwertig jetzt heute auf Wohltäterin und dann immer mehr zu den weiteren Dimensionen, so quasi mehr und mehr diese Qualität ausweiten gegenüber verschiedensten Lebewesen. Und das wird auch als eine altruistische Lebenseinstellung gesagt, bezeichnet. Und Mathieu Ricard, das ist ein Franzose, ehemaliger Naturwissenschaftler und tibetischer Lama seit vielen Jahren, er definiert Altruismus ganz kurz und bündig: sich für Mitmenschen verantwortlich fühlen. Ich habe nochmal ein Spitalbeispiel, das ist jetzt zufällig, dass es gerade zweimal eines gibt. Ein bisschen ähnlich, der Dalai Lama hat das auch so beschrieben. Er hat zwei Menschen verglichen im Spital, die mit unterschiedlicher Motivation und Geisteshaltung als Patientinnen im Spital sind. Der eine Mensch ist schlecht gelaunt, beschwert sich über dies und jenes, sieht, was alles besser sein könnte und erlebt das Personal als unfreundlich. Der andere Mensch ist freundlich zu allen, schätzt das Umsorgtwerden und den Segen der heutigen Spitzenmedizin hier in der Schweiz und in Deutschland, versteht den Stress, dem das Personal ausgesetzt ist, und freut sich über den Austausch kleiner Gesten zwischen ihm und dem Personal. Nehmen wir an, er wird das Personal als freundlich erleben. Der Dalai Lama sagt, der zweite Mensch hat einen geschulten Geist, wie der Buddha es genannt hat, heilsame Qualitäten in ihm sind entwickelt, auch in diesen besonderen Situationen. Und der Dalai Lama sagt, die Motivation der beiden ist sehr unterschiedlich. Beim ersten Menschen ist sie sehr selbstzentriert, beim zweiten, er sieht den Aufenthalt im Spital als eine Gelegenheit, natürlich auch selbst zu genesen, und gleichzeitig geht es ihm sogar dort auch um das Wohlergehen der anderen. Und in diesen 3 Wochen, kommt mir jetzt gerade wieder, da habe ich mich an dieses Zitat vom Dalai Lama erinnert. Das war für mich eine Inspiration in der Zeit. Ich Jetzt noch kurz ein Aspekt, das auch in der Vipassana-Erkenntnismeditation Metta eine sehr hilfreiche Qualität ist. Wenn wir eben unsere Erfahrungen erforschen und auch versuchen, tiefer zu verstehen. Und wie schon heute gesagt, wenn wir in einem inneren Klima, das wohlwollend interessiert ist, erforschen, können wir natürlich viel mehr sehen und genauer in all diese Zusammenhänge hineinsehen. Und da ist eben Metta eine freundliche, wohlwollende Zuwendung, eine sehr unterstützende Qualität. Ich möchte dazu noch ein Beispiel aus Basel berichten, wo wir ein Stadtzentrum haben. Und da habe ich mal eine Gruppe angeleitet und wir haben mal 2 Wochen lang uns jeden Morgen getroffen, haben Metta praktiziert und haben versucht, das, soweit das das ging, tagsüber bei der Arbeit und überall Metta zu praktizieren. Und das war faszinierend, was im Alltag, in unserem Alltag möglich war, auch weil wir 2 Wochen lang in der Gruppe regelmäßig das praktiziert haben. Und eine Blüte davon ist, hat dann eine Teilnehmerin erzählt, wie jeden Morgen im Bahnhof auf dem Weg zur Arbeit, noch etwas müde, aber auch etwas gestresst, ist sie angestanden, um zu einem Kaffee und zu einem Gipfeli zu kommen. Und da hat es eine lange Schlange gehabt und eine kurze. Und das waren wahrscheinlich meist solche, die das kannten jeden Morgen. Und alle sind zur langen Schlange gegangen, weil da eine sehr gute Verkäuferin war, die auch das geschickt gemacht hat, vielleicht auch noch freundlich war. Darum sind alle dorthin gegangen, zu der anderen nur sehr wenige. Und jetzt mit dem Metta in dieser Woche im Hintergrund hat sie gedacht, okay, jetzt gehe ich mal bewusst in diese kurze Schlange. Und dann kam die Begegnung mit dieser Verkäuferin und sie hat sie dann nach so mit dieser Praxis einfach mal, ich würde sagen, mit einem offenen Herzen freundlich angeschaut, hat durch dieses Schauen gesehen, dass der Frau nicht gut geht, dass das ein Ausdruck davon ist, dass sie manchmal auch unfreundlich ist und hat sie wirklich einfach freundlich angeschaut. Und dann war ein kleiner Moment, ein kurzer Blick zurück der Freundlichkeit von dieser Verkäuferin. Und das war für sie wunderbar an diesem Morgen, nur das kleine Aufheitern im Gesicht der Verkäuferin, einfach um zu sehen. Und ich finde wichtig auch so kleine, kostbare Momente, die sehr nährend sein können, wenn so Begegnungen dank dieser Metapraxis auch möglich sind. Ich komme noch zu etwas, bevor ich dann zum Abschluss komme. Noch ein wichtiger Teil, und das ist dann auch etwas Grundlegendes von Metta, dass wir auch unsere festen Konzepte von Ich bin hier und dort sind die anderen auflösen. Wenn wir kontinuierlich mit verschiedenen Bezugspersonen praktizieren, Herzensoffenheit für mich, für die Freundin, für alle, für schwierige Personen und für alle die gleichen Wünsche machen, dann lösen sich mit der Zeit diese zu festen Ich- und Du-Grenzen auf. Und da ist dann ein Gefühl von liebevoller Güte, das natürlich und selbstverständlich ist, und dass es einfach fließt dorthin, wo es im Moment gerade gebraucht wird. Dass es dann nicht so wichtig ist, dass ich jetzt gerade Metta fühle für diese Person, sondern da ist eine Situation und vielleicht brauche ich da gerade mehr Metta oder die Person oder eine andere. Also es kriegt etwas Fließendes, wenn diese Grenzen weniger stark sind und es fließt dann dorthin eher, wo es gerade gebraucht wird. Der Buddha hat das so ausgedrückt: Wir entwickeln Herz und Geist so erfüllt von einer liebevollen Güte, die alles in alle Richtungen durchdringt, unendlich und grenzenlos. Nichts bleibt unberührt davon. Und Sharon Salzberg hat dieses Bild aufgegriffen und hat Metta damit verglichen, auch mit einem Raum. Und zwar, wenn wir uns einen Raum vorstellen, in dem unendlich vieles Platz findet, in dem sich alles nach eigenem Gutdünken auch ausdehnen, ausbreiten kann, dass so quasi der Raum auch eine Metapher, ein Bild ist, wie sich auf Meta ausweiten kann in alle Richtungen, unbegrenzt ist und unbegrenzt auch fließt. Und dass es dann gar nicht mehr so fassbar ist und doch als eine fließende Qualität da ist. Nicht mehr so Fixpunkte wie ich hier und die anderen dort. Da könnte man sagen, die Metta, also das sagt Sharon Salzberg, die Natur von Metta ist Ausdehnung, Metta kreiert auch Raum. Und das wäre eine raumgleiche, offene Herzenshaltung gegenüber allem. Und ich weiß nicht, ob es schon angesprochen wurde, ich auch jeweils in meiner Metapraxis, ich versuche mir immer auch mal wieder vorzustellen, aus dem Herzen ist das eine, hier aus dem Herzbereich, aber auch aus dem Herzraum, dass ich versuche, aus einem Herzraum, Raum gleich quasi Meta so zu wünschen. Das Bild ist mir manchmal auch mal immer mal wieder hilfreich. Zum Schluss möchte ich nochmal ein paar kurze Erinnerungen geben. Metta ist eine Art der Zuwendung zu uns und zu anderen, eine freundschaftliche, die bereit ist, sich allen und mit allem anzufreunden. Es ist Teil eines kooperativen Teams, zusammen mit Mitgefühl, Freude und auch Gelassenheit. Und diese vier ermöglichen uns ein göttliches Zuhause, schöne, weite, offene Herz-Geist-Zustände. Es gibt Personifizierungen von Metta, das sind Menschen, die Metta leben und in denen Metta natürlich einfach da ist. Menschen, die für uns ansteckend und auch inspirierend sein können. Metta als Methode hat auf verschiedenen Ebenen eine Wirkung. Wiederholte Wunschsätze sammeln unseren Geist, machen ihn ruhiger und klarer, indem wir wie die Bienen stetig und geduldig immer wieder zu den Wunschsätzen zurückkehren und dann auch dort verweilen. Mit den Intentionen und Wünschen stärken wir die Qualität von Metta in uns. Wir setzen unser Potenzial an menschlicher Herzenswärme frei. Wir verringern mit dem Ausweiten von Metta auf andere Menschen und alle Wesen unsere Selbstzentrierung und entwickeln eine altruistische Einstellung, mit der wir uns in Verbundenheit für andere auch verantwortlich fühlen können. Und Metta unterstützt eine wohlwollende, offene innere Haltung und lockert unnötige Abgrenzungen. Wir lösen die festen Mauern von ich hier und du und die anderen dort auf und entdecken so auch die raumgleiche Qualität von Metta. Und jetzt ganz zum Ende noch einmal Pema Chödrön. Wenn du beginnst, dein Herz zu berühren oder es berühren zu lassen, dann beginnst du zu entdecken, dass es bodenlos ist, dass es keine Grenzen hat, dass dieses Herz riesig, unendlich und grenzenlos ist. Du beginnst zu entdecken, wie viel Wärme und Freundlichkeit und wie viel Platz es dort gibt.